Verzweiflung von Alexander Moritz Frey. Jemand hat leise gerufen. Hat nicht eben jemand meinen Namen gesagt und den Dienstgrad dazu, den ich im Felde gehabt habe? Weshalb bin ich aufgewacht? Es ist mitten in der Nacht und 3:03. Oder hat die Klingel angeschlagen, ganz dünn und zirpend nur? Ich will aufstehen und nachschauen. Der Gang in meiner Wohnung ist matt erleuchtet, also brennt das Licht im Treppenhause, von dem aus ein Schein hereinfällt. Soll ich den Drücker für die Haustür in Bewegung setzen? Es ist nicht nötig, denn schon höre ich jemand die Steintreppen aufwärts tappen. Ich spähe durchs Guckloch und sehe vorerst nichts als einen Teil des breiten, runden Treppenhauses, das sich als ungeheure Wendeltreppe emporschraubt in diesem turmartigen Gebäude von 7 Stockwerken. Mit den stapfenden Tritten im gleichen Takt geht keuchender Atem, widerhallend, auch der Atem in dieser steinernen Riesenröhre. Ein Mensch kommt an meinem Spähloch vorüber, ein Mann. Er geht gebückt und trägt eine schwere Last über Schulter und Rücken. Vorbei. Ich habe seine Augen nicht sehen können, aber er mag von meiner Statur sein und er hat blondes Haar wie ich. Da kommt er noch einmal in meinen Gesichtskreis, entfernter und höher, aufwärts in der Schraubung der Wendeltreppe. Ich erfasse das Bild ganz und ich sehe, dass er einen menschlichen Körper über Schulter und Rücken geworfen trägt. Vorbei. Was ist das? Wird hier ein Lebloser ins Haus geschafft? Was bedeutet das? Wird ein Toter verschleppt? Wenn irgendwo ein Verbrechen begangen wurde, seit wann trägt man das Opfer in menschliche Wohnungen? Man schafft es doch fort! Fort aus dem Hause der Untat, fort aus jedem Umkreis von Häusern, hinein in ein saugendes Wasser, in einen modrigen Kanalschacht, in eine Dunggrube, allenfalls in einen Keller. Aber Treppen aufwärts? Haben wir im Felde Leichen treppaufwärts getragen? Lächerlicher Gedanke. Wir waren so viel mit Toten beisammen, aber das ist nie vorgekommen. Loch an Loch haben wir mit ihnen gehaust. Die Ratten waren die Dritten im Bunde und sie haben wie oft den Toten die Augen ausgefressen. Weshalb muss ich daran denken? Einmal haben wir eine große Truhe zur Hand gehabt und die tägliche Beute des Krieges darin verwahrt, bis wir sie begraben konnten. Aber auch in die Truhen haben die Ratten hineingefunden. Hob man leise und unversehens den Deckel? Ganze Knäuel entwirrten sich, und immer sind 2 am Fraß der Augen gewesen. Ihr Mütter und Geliebten gefallener Männer, euch blieb Schlimmstes erspart. Habt ihr eure Toten blaugrün und zum Bersten gedunsen gesehen, schauerliche Spukgestalten nach dem Ende durch Gas? Habt ihr sie ohne Kinn und Lippen und Nase und Augen gesehen und dennoch lebend, lallend für kurze Zeit noch und lebend, anstelle des ganzen Gesichtes eine blutige Fleischfläche, weil ein einziger Granatsplitter alles weggerissen hatte? Habt ihr sie nach den nächtlichen Besuchen der massenhaften Ratten gesehen? Geht! Ihr alle habt nie erfahren, welch schamlose Bestie der Krieg ist. Aber Leichentrepp aufwärts tragen, das ist selbst mir neu. Fast möchte ich sagen, das ist unheimlicher als alles, was ich in 4 Jahren über mich habe ergehen lassen müssen. Ruhig, mein Herz. Wer sagt denn, dass da eine Leiche Steinstufen hinaufgeschleppt wird? Über mir, der ich allein in dieser kleinen Wohnung des Zwischenstockes hause, wohnen viele Menschen. Herr Anwalt Baumann im 2. Stock oder besser noch der dicke Doktor Machholz im 4. hat sich heute Nacht betrunken und lässt sich durch einen Dienstmann nach Hause tragen. Das ist alles. Ruhig, mein Herz. Ich will wieder zu Bette gehen. Das Scharren von Pferdehufen auf der Straße unter meinem Fenster. Ein altertümlicher Wagen hält vor der Haustüre. Wo habe ich ihn oder einen ähnlichen schon gesehen? Einen ähnlichen? Ganz den gleichen? Diese alte Kalesche ist mir doch in einem kleinen französischen Dorf aufgefallen. Ein Merkur war es, von dem später kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Und ich habe mich damals gefragt, welchen Zwecken diese prunkvoll komische und umständliche Reisekutsche noch dienen sollte. Mitten in einem zusammengeschossenen Bauerngehöft stand sie, ehrwürdig und rätselhaft unversehrt. Wenn sie die Reise von Frankreich bis tief hinein in deutsches Land gemacht hat, muss sie viele Wochen unterwegs gewesen sein. Wer kommt angereist in ihr und in mein Haus? Unsinn! Hirngespinste! Ich will mich zur Ruhe legen. Hat unserer einer nicht Ruhe verdient, sein ganzes ferneres Leben lang? Nach ihr allein sehne ich mich. Tappen nicht wieder Tritte? Die gleichen Tritte die Treppe herauf? Angst? Nein. Ich mache die Türe auf und ich trete hinaus auf die Wendeltreppe. Er ist vorbei und wendet sich um nach mir, langsam, wie seine Last es verlangt. Gar nicht erschrocken, nicht im Mindesten ertappt, gar nicht befremdet. Er bleibt nicht stehen, er versäumt keine 3 Sekunden, keuchend stapft er weiter treppaufwärts. Ich aber glaube, in mein eigenes Gesicht gesehen zu haben. Ich will nichts mehr wissen. Ich erwürge Ahnungen. Es ist so mörderisch kalt, eine Kälte, die aus mir selbst bricht, aber meine Stirn steht in Flammen. Ich liege wieder im Bett und vergrabe mich in die Kissen. Eine eiserne Tür dröhnt, fern und aus der Höhe hallend durch den ganzen Bau. Gibt es eiserne Türen hier im Haus? Ja, freilich. Ich entsinne mich, fast jeder Speichereingang hat jetzt eine Eisentüre. Das ist Vorsorge der Baupolizei. Welch eine freundliche Behörde. Sie meint es gut mit den Menschen. Aber ich fürchte mich. Es ist sehr lächerlich. Ich fürchte mich. Wovor? Alle Türen sind gut verriegelt. Verriegle dich selbst und schlafe. Es ist heller Tag. Ich stehe auf und kleide mich an. Ich will gleich hinaus in die Sonne. Welch gutmütiger Tag. Nichts Schlimmes ist geschehen. Alles ist in der Reihe. Die elektrischen Bahnen brausen befreiend durch mich hindurch. Könnte je dieses Ross dort angezweifelt werden, in seinem glänzenden braunen Fell, das den lustigen gelben Postwagen durch die klarste Wintersonne zieht? Postwagen, Reisewagen. Es gibt lächerliche alte Reisekaleschen, die weit fort irgendwo langsam vermodern und in sich selbst zusammenfallen. Mögen sie! Ein Hund kommt auf mich zu. Du gutes Mitgeschöpf, dein Schwanzstummel wedelt mir nichts als Liebe. Oh, wie sehr kann ich sie brauchen. Aber dort drüben geht ein Mann, der trägt einen hässlichen Sack über Schulter und Rücken. Ganz verkrümmt ist er unter der Last und sein blondes Haar beunruhigt mich. Ich muss plötzlich umkehren. Ach, ist es schon wieder vorbei mit dem fröhlichen Tag. Ich muss sehr schnell nach Hause gehen. Glaubte ich denn wirklich darum, herumzukommen? Mir kann kein Postgaul helfen und kein freundlicher Hund. Glaubte ich einfach daran, vorbeizukommen? Ich muss unweigerlich nachsehen, ob es eiserne Türen gibt in meinem Haus. Und wenn sich eine findet, muss nachgesehen werden, was hinter ihr ist, was jetzt hinter ihr verborgen liegt. Ich hole den Speicherschlüssel aus meiner Wohnung und schraube mich diese endlosen Stufen empor, die steinern Schweigen in einem fahlen Tageslicht, das wie Mehl herniederstäubt aus der trüben Glaskuppel des Treppenhauses. Ich bin nie bis hier hinaufgelangt. Meine Wirtschafterin, die vor 14 Tagen davongegangen ist, hat mir gesagt, es finde sich oben nur spärlicher Speicherkram, ein paar alte große Koffer, ein Papageienkäfig, ein paar leere Kisten. Und wir hätten den größten Speicher, weil wir die kleinste Wohnung im Hause haben. Diese Begründung sah ich nicht ein, aber sie blieb darauf bestehen. Eine eiserne Tür ist da. Und der Schlüssel passt. Es ist hier sehr dämmerig. Hätte ich nur meine kleine Feldlaterne mitgenommen. Wo ist in dieser Flucht von Lattenverschlägen der größte Raum, der mir gehört? Die Augen gewöhnen sich an das Helldunkel, und nun sehe ich, dass jede dieser hölzernen Gittertüren Zettel und Namen trägt, von sorgsamer Hand geschrieben und hingepappt. Ein prächtiger Hausverwalter. Ich wohne also nicht nur unten im Zwischenstock, auch hier oben. Wenn jemand mich hier oben besuchen will, wenn er etwas für mich abzugeben hat, kann er nicht fehlgehen. Wie? Etwas abzugeben hat. Wahrhaftig, es sieht aus, als seien diese albernen Zettel mit ihren pedantischen Namensaufschriften, wie sie kein vernünftiger Speicher sonst besitzt, als seien diese Zettel herausfordernderweise da. Ich weiß nicht, irgendwie herausfordernderweise. Da ist des dicken Dr. Machholz Speicher. Ihn erkennt man auch ohne aufgeklebten Namen. Leere Flaschen sind reihenweise aufmarschiert und stehen sich als zwei Schlachtfronten gegenüber. Die eine Armee kommandiert eine Sektflasche, trotz Staub und Düsternis blitzend im Staniol ihres Halsschmuckes. Aber die andere Armee ist ohne Führer und zeigt Verwirrung. Das vornehme, bauchige Gefäß, das an ihrer Spitze stand, Behälter einst eines feinen Alkohols, liegt getötet am Boden. Ich meine zertrümmert durch einen Kalkbrocken, der wie eine Fliegerbombe von der Decke herabgefallen ist. Ach, weiter. Das sind müßige Narrheiten. Ist denn immer noch Krieg in mir? Und werden selbst aus Flaschen Soldaten? Krieg ist vorbei. Und Flaschen sind Flaschen. Hier ist mein Speicherabteil. Nun, es sieht aus darin, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Raum ist wirklich unverhältnismäßig groß. Hier könnte man mehr als ein Dutzend Menschen könnte man hier unterbringen. Zwecklose Überlegung. Man bringt nicht Menschen in Speicherräumen unter. Was heißt überhaupt, man bringt sie unter? Es kann sich doch nur um lebende Menschen handeln. Nebeneinander hinschichten könnte man hier mehr als ein Dutzend. Wem wäre damit gedient? Der Papageienkäfig nimmt sich gut aus. Wohnlich und reich macht er den ganzen Raum. Ob ich in die Koffer hineinschaue? Da ich mir es überlege und ein wenig davor zurückweiche, muss ich es natürlich tun. Welch ein Wirrwarr aus Mottenfraß und Kleideraas zerfällt in diesen bauchigen Ungetümen. Hier muss einmal Ordnung geschaffen werden, wie in mir selbst. Diese unnützen Überbleibsel einer abgelaufenen Zeit, die die Seele verpesten, müssen vernichtet werden. Sie haben ihre Rolle ausgespielt. Nun ist der letzte Koffer flüchtig durchstöbert. Er schnappt zu und schnappt wie ein gefräßiges Tier nach meinem Kopf. Sachte, mein Lieber, den brauche ich noch, nachdem ich ihn durch vier unsagbare Jahre gerettet habe. Ich kann gehen. Ich kann diesen Ort verlassen. Ich habe meine Pflicht getan. Mein Speicher ist rein und ohne Schande und ohne Verbrechen. Ich werde die heutige Nacht sehr gut verschlafen. Ich habe die Vergangene viel geträumt oder auch nicht geträumt. Ich bin wachgelegen und habe nachgedacht. Bin ich auch aufgestanden? Ja, ich bin aufgewesen, war an der Tür, am Fenster, wieder an der Tür. War ich wirklich? Sicher ist eines. Ich werde heute Abend sehr müde sein und werde sehr ausgezeichnet schlafen. Es ist 3:03 nachts. Das Treppenhaus. Ich höre es fraglos durch zwei Türen, wieder Halt von schlürfenden Topsen. Ein rhythmisches Atmen durchkeucht die Riesenröhre. Der Mann geht vorbei. Genau wie gestern. Heute schleppt er ein weibliches Wesen aufwärts. Aus einem rosa Unterrock schlottern Frauenstiefel. Ich hole meine Feldlaterne und folge nach. Was bliebe mir anderes zu tun übrig? Man zwingt mich zu dieser Maßregel. Ich mische mich nie in fremde Angelegenheiten. Diese scheint mir eine eigene werden zu wollen. Genau wie gestern dreht sich der Leichenträger für einen Augenblick herum. Ich sehe in ein Gesicht, das meinem gleicht. Es ist fahl und schweißbeperlt von einer Arbeit, die sich in dieser Nacht schon des Öfteren wiederholt hat. Er steigt weiter, unverzagt, und ich steige dicht hinter ihm. Wie langsam wir vorwärts kommen. Nehmen diese Stufen und Absätze vor schlafenden Wohnungen und Widerstufen kein Ende? Immer vor mir in Brusthöhe wippen die Frauenstiefel. Ich erkenne sie. Sie gehören der Madame Marguerite Gaudert, deren Haus in Avignon durch einen einzigen Schuss umgelegt wurde und sie begrub. Eiserne Tür und hölzerner Verschlag stehen schon offen. Ja, und mein Speicherabteil ist bereits gut versorgt. Mehr als ein Dutzend liegen nebeneinander geschichtet und Frau Marguerite Gaudert füllt den letzten Winkel aus. Der Mann steht mitten im Raum und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er bemüht sich, nicht auf die vielen Füße zu treten, die alle nach der Mitte zusammenströmen, zieht eine kraus eingeteilte, bedruckte Karte aus der Tasche, und ich sage zu mir mit meiner eigenen Stimme: Hier ist deine Leichenkarte. Du ersiehst aus ihr deinen Anspruch. Kontrolliere durch sie die Richtigkeit der Lieferung. Obwohl sie eine Abart der Fleischkarte ist, rechnet sie nicht nach Grammen, sondern großzügig nach Köpfen. Bildlich gesprochen. Bei manchen fehlt ja der Kopf. Eine gerechte Verteilung wird der Welt gewährleistet. Da die Deutschen weitaus die meisten Gegner erlegt haben und während des Kriegs stets maßlos stolz darauf waren, beginnt die große internationale Gesellschaft zur Verteilung der Kriegsernte, die ihren Sitz im Haag hat, mit Deutschland. England, Frankreich und die anderen Länder werden später versorgt werden. Niemand wird übergangen. Bitte, nimm! Und ich halte die Karte in der Hand. Und der Mann vor mir macht Anstalten, militärisch zu grüßen, aber er besinnt sich anders und geht ohne Abschied zur eisernen Tür. Seine Tritte verhallen in der Tiefe. Oh, könnte ich gehen mit diesem Teil meiner Selbst? Oder ist er schlechter dran, als was hier oben in der Kammer von mir bleibt? Vielleicht muss er weiter tote Körper in zahllose Häuser schaffen. Ich aber stehe hier. Eine reiche Ausbeute. Eine namenlos schreckliche Beute, achtsam sortiert. Neben den weißen Franzosen liegen die Marokkaner und neben den Marokkanern die Engländer. Aber am schlimmsten ist jener Winkel dort. Da ruhen zwei Frauen und ein Kind. Und die eine Frau sagt, sie bewegt kein Glied ihres zerquetschten Körpers, nicht einmal die grünen Lippen, aber ich weiß, dass sie spricht. Sie sagt: Pourquoi m'avez-vous tué? Dieses Tué ist endlos lang. Es ist wie ein allerletztes Ausseufzen der platten Brust und der dünne Laut verkriecht sich zwischen den Kisten. Dort wird er bleiben, um als würgende Frage immer bereit zu sein. Klagend. Anklagend. Aber ich empöre mich gegen diese Qual. Wie komme ich dazu, mich hinrichten zu lassen? Und ich sage: Ich habe sie doch gar nicht getötet, Frau Marguerite Gaudert. Die Engländer waren es, die ihr Haus zusammengeschossen haben. Will da nicht einer der Engländer den Arm heben? Es sieht so aus. Der mit dem faustgroßen Loch an der Schläfe und dem vorgequollenen Augapfel, über den dunkelblau das geschlossene Lid sich spannt, tastend zupft er mit gelben Runzelfingern am eingetrockneten Schmutz seiner Wundränder. »So lebst du, Kamerad«, sage ich grenzenlos beglückt und beuge mich zu ihm. Aber er ist tot. Ein süßlicher Geruch steigt kalt von ihm auf. Den kenne ich zu gut. Er ist längst schon tot. Sein Körper ist nur ein wenig von der Kiste herabgerutscht. Und der Arm, irgendwie gehemmt, hat die Bewegung nicht mitgemacht. So kam der Griff nach dem Kopfe zustande. Jedoch erredet der Engländer. »Ich bin William Dunbar«, presst er durch die entblößten Zähne. »Du erinnerst dich. mit dem du zusammen in Heidelberg warst. Wie magst du sagen, dass ich die Französin getötet habe? Wir schossen auf die Deutschen und die Deutschen schossen auf uns. Hast du übrigens nicht damals in Heidelberg, als wir über den kommenden Krieg sprachen, erklärt, nie würdest du dich dazu missbrauchen lassen, auf Menschen zu schießen? Und hast es trotzdem 4 Jahre hindurch getan? Und erinnern Sie sich, murmelt ein Franzose, an die Jahre in Zürich. Und nun haben wir beide Jahre hindurch. Er lacht traurig und so schallend, dass ein Gewoge von Tönen den Treppenturm auf- und niederbrandet. Ich beginne mich zu verteidigen. Ich fühle gleich, es ist umsonst. Ich bin grenzenlos verzweifelt. Ich erkläre, konnte ich denn anders? Ich habe damals wohl geprahlt, ich werde nie auf Menschen schießen, aber man zwang mich schließlich dazu. Man zwang mich. Und ich habe jahrelang dorthin Mordwaffen abgedrückt, wo ich Menschen sah, wo ich nur Lebendiges vermutete. War ich nicht berechtigt, war ich nicht verpflichtet, solches zu tun? Alle schweigen. Weil ich hilflos umherblicke, fällt mir der Papageienkäfig in die Augen. Ein schwärzliches Geschiebe wogt hin und her in ihm, und ich erkenne, dass er angefüllt ist mit einem Knäuel von Ratten. Sie leben und die Menschen sind tot. Euch will ich den Garaus machen, beschließe ich. Viel schöne Tiere, flüstert zärtlich eines der toten Kinder, das sich nicht ängstigen gelernt hat vor irgendwelchem Getier. Recht. Sind sie nicht auch Geschöpfe des Ewigen, frage ich mich. Wer hat sie zu diesem verhassten Geschmeiß gemacht, als dass sie verschrien sind? Ich will sie freilassen. Sie werden Hunger haben. Und ich öffne die Käfigtüre. Sie huschen hinaus und hinweg in die Dunkelheiten des großen Speichers. Sie werden später zurückkehren und an dem sich sättigen, was hier am Boden liegt und schweigt. Dieses atemlose Schweigen drosselt mich. Und erneut auf innere Rettung bedacht, schreie ich, »War ich nicht berechtigt, solches zu tun? Man hat doch auch auf mich geschossen!«
»Ich habe auf niemanden geschossen«,
haucht die Französin. »Oh mein Gott, ich weiß, sie will sagen, und liege doch hier.« Und ich falle auf die Knie. Reue schlägt über mir zusammen, und ich schluchze. »Du hast recht, Frau, und auch ihr, Kameraden, habt recht mit euren Zweifeln. Ich hätte nicht töten dürfen. Ich nicht. Mir selbst habe ich ruchlos das Wort gebrochen, und ich habe mich vergewaltigt. Ich bin ein Verbrecher.« Ich begnadet war, zu erkennen, was gut und menschlich ist. Ich habe die Gnade verraten an die Gewalt. Die Gewalt hätte mich ausgelöscht vielleicht. Als Feigling wäre mir der unrühmliche Tod widerfahren. Aber ich, Feigling, hätte denen Mut gemacht, die auf meinem Wege gewesen sind. Und wenn 100 sich geweigert hätten zu töten gleich mir, hätten sich auch 1000 geweigert. Und wenn 1000 widerstanden wären, wären 10.000 ihnen gefolgt. Und die Welt wäre weniger durchtränkt mit Blut und der gute Same wäre gesät in aller Welt. Und was hier um meine verruchten Knie verwest, hätte nicht unerbittlich die letzte Fahrt zu mir gemacht. Die Worte versagen mir. Ich weiß nichts mehr. Nichts mehr unter dem groß aufgeschlagenen Auge des Todes, das mit keiner Wimper zuckt, während es mich immerfort ansieht. So lange, bis mein eigener Blick blind wird und grenzenlose Nacht mich überspült und hinweggerafft.